Jetzt kommen wir heute Nachmittag zum letzten Kapitel in diesem wunderbaren Brief. Ich hoffe, ihr denkt auch, dass das ein wunderbarer Brief ist. Der Brief gefällt mir, weil so viel Liebe drinnen steckt. Und der Brief gefällt mir, weil so viel Wahrheit drinnen steckt. Es wird immer wieder betont, wie wichtig die Wahrheit, das Wort, das Evangelium ist. Aber es kommt immer wieder auch heraus, dass Liebe sehr, sehr wichtig ist. Und es ist auch das letzte Kapitel für Paulus. Das ist das letzte Kapitel im letzten Brief, den er geschrieben hat. Und das letzte Kapitel findet im Gefängnis statt. Das ist jetzt Paulus, sein Testament an Timotheus. Und weil Paulus ein Apostel ist, ist es auch sein Testament an uns. Er wird bald sterben und das ist deswegen sehr, sehr wichtig, was er uns jetzt zu sagen hat. Und was sind seine letzten Worte? Was ist das Anliegen, das er Timotheus unbedingt weitergeben will? Vers 2, predige das Wort. Predige das Wort. Timotheus weiß schon, was damit gemeint ist. Kapitel 1, Vers 13, das Vorbild der gesunden Worte. Kapitel 1, Vers 14, das schöne, anvertraute Gut. Und es wird anders beschrieben. Kapitel 4, Vers 3, die gesunde Lehre. Kapitel 4, Vers 4, die Wahrheit. Kapitel 4, Vers 7, der Glaube. Es geht um das Wort Gottes. Es geht um das Evangelium Gottes. Predige das Wort, sagt Paulus. Und das Wort, wir haben es heute am Vormittag gesehen, besteht aus dem Alten Testament, Kapitel 3, Vers 15, und auch aus der apostolischen Lehre, Kapitel 3, Vers 14, die wir jetzt im Neuen Testament haben. Timotheus muss dieses Wort predigen. Er muss das sprechen, was Gott schon gesprochen hat. Er muss das sprechen, was Gott schon gesprochen hat in der Bibel. Das ist eine große Verantwortung. Er hat nicht nur die Verantwortung, selber dem Wort Gottes zuzuhören und dem zu gehorchen. Er hat nicht nur die Verantwortung, das Evangelium zu bewahren. Er hat nicht nur die Verantwortung, für das Evangelium zu leiden und im Evangelium zu bleiben. Er hat auch die Verantwortung, das Evangelium zu predigen. Predige das Wort, Kapitel 4, Vers 2. Er muss es verkündigen. Und darum geht es in diesem letzten Kapitel, der Auftrag, das Evangelium zu predigen. Zwei Fragen dazu. Die erste Frage, was für eine Verkündigung ist das? Was für ein Predigen ist das? Vers 2. Predige das Wort. Stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, strafe, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Erstens, das ist eine dringende Verkündigung. Es ist dringend, dass das verkündigt wird. Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Stehe bereit, bleib wach. Du musst immer bereit sein, dieses Wort zu predigen. Und zu gelegener und ungelegener Zeit. Das ist eine gute Übersetzung, zu gelegener und ungelegener Zeit. Die gute Nachricht-Übersetzung interpretiert das so. Sage den Menschen die Botschaft Gottes, gleichgültig, ob es ihnen passt oder nicht. Das ist möglich als Erklärung. Aber ich nehme an, die Hauptsache ist nicht, gleichgültig, ob es ihnen passt oder nicht, sondern gleichgültig, ob es dir passt oder nicht. Ich glaube dass das heißt, dass wir unbedingt unhöflich und aufdringlich sein müssen. Ich glaube, es bedeutet, wir sollten immer bereit sein, diese Botschaft zu predigen. Auch wenn es uns nicht passt. Es geht sicher bei der Evangelisation so, oder? Manchmal bin ich ganz begeistert. Ich möchte unbedingt von Jesus erzählen, aber manchmal überhaupt nicht. Ich war im Zug Richtung München und ich bin eingeladen worden, eine Predigt zu halten in München. Und ich sitze im Zug und will die Predigt wieder anschauen und will beten. Und ein Bursch aus Kärnten, er sitzt mir gegenüber, wir sind allein im Abteil und er ist, glaube ich, 16 Jahre alt. Und er fragt mich, nachdem ich eine Minute lang in der Bibel gelesen habe, ist das seine Bibel? Ja, sage ich, und dann lese ich weiter. Ich wollte meine Predigt wieder anschauen. Und dann sagt er, glauben Sie an die Bibel? Ja, ich bin überzeugt, dass die Bibel wahr ist. Und dann lese ich weiter. Ich wollte nicht über Jesus reden, aber er war so aufdringlich. Und nach 5 Minuten, es hat lange gedauert, bin ich endlich darauf gekommen, das ist eigentlich etwas, was Gott jetzt schenkt. Aber ich war so langsam, es war eine ungelegene Zeit für mich. Ich wollte die Predigt lesen und dann habe ich weiterhin mit ihm geredet und habe dem Herrn gesagt, ja, es tut mir leid, Herr, dass es so lange gedauert hat, bis ich drauf gekommen bin. So ungelegene Zeit. Es geht auch so bei mir mit Bibellehre. Manchmal will ich unbedingt die Bibel lehren. Das ist super, das bereitet mir eine große Freude. Aber manchmal bin ich sehr müde, ich will schlafen gehen. Ein Student schaut vorbei und sagt, du, ich habe ein großes Problem. Ist Jesus wirklich der einzige Weg zu Gott? Was soll ich sagen? Ja, Johannes 14, Vers 6, gute Nacht. Na, ich soll jetzt mir die Zeit nehmen. Hast du Zeit? Setzen wir uns, reden wir darüber. Schau mal, was die Bibel dazu zu sagen hat. Zu ungelegener Zeit. Dieses Wort, es ist dringend, dass wir das verkündigen. Es ist auch eine relevante Verkündigung. Zweitens, Vers 2. Überführe, strafe, ermahne, steht da. Überführe, rede ihnen ins Gewissen. Strafe, weise sie zurecht. Ermahne bedeutet entweder ermahnen oder ermutigen. Das ist dasselbe Wort im Griechischen. Wir haben diese Vielfalt schon im Kapitel 3, Vers 16 gesehen heute. Und ich muss mir die Frage stellen, wenn ich predige oder wenn ich überhaupt die Bibel lehre, wie geht's uns? Was braucht der andere momentan? Das ist natürlich viel leichter, wenn ich mit einem Freund zusammen bin. Dann kann ich wissen, was er braucht. Es ist viel schwieriger, wenn die ganze Gemeinde vor mir sitzt. Und für mich ist es immer ein Wunder, dass aus einer Predigt der Heilige Geist so viel machen kann. Dass der eine nachher sagt, bah, das war so eine Ermutigung für mich. Und dass der andere sagt, bah, das war so eine Ermahnung für mich heute, eine Warnung. Das ist ein Wunder, das ist ein übernatürliches Ereignis. Aber die Bibel ist immer relevant. Für jeden ist etwas da. Eine relevante Verkündigung. Und ich möchte Ermutigung jetzt besonders betonen. Ich glaube, das kommt sehr oft zu kurz bei uns. Es ist ziemlich leicht, die Geschwister fertig zu machen mit Bibellehre. Und ich glaube nicht, dass das eine Aufgabe ist, die Gott uns gegeben hat. Wir sollten eher ermutigen. Es ist nicht schlecht, der Gemeinde ins Gewissen zu reden, aber es ist sehr schlecht, der Gemeinde ein schlechtes Gewissen einzureden. Ich kann Schuldgefühle auf die Geschwister aufladen, wenn ich nicht aufpasse. Drittens, eine geduldige Verkündigung, oder besser gesagt, ein geduldiges Verkündigen. Steht da, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und in ungelegener Zeit, überführe, strafe, ermahne mit aller Langmut. Sei geduldig, sagt Paulus. Wir wollen alles sofort sehen, ich zumindest schon. Manchmal will ich die Bibel als mein Schwert verwenden. Die Bibel ist das Schwert des Geistes. Ich soll die Bibel verwenden, aber der Heilige Geist macht dann die Arbeit. Manchmal ist eine große Frust da. Warum wächst er bzw. sie nicht schneller? Warum sehe ich nicht viel Wachstum in seinem Leben, in ihrem Leben? Ich will alles sofort sehen. Aber Wachstum braucht Zeit. Mit aller Langmut steht da. Und wenn du nicht glaubst, dass Wachstum viel Zeit braucht, dann denk an einen Apfel. Gott nimmt sich viel Zeit, um einen Apfel wachsen zu lassen. Wir sollen bereit sein, geduldig zu sein, wenn wir lehren. ein geduldiges Verkündigen. Das heißt, wenn die Leute zuhören, Timotheus, predige das Wort. Wenn du das Gefühl hast, dass die Geschwister nicht zuhören, ja, predige das Wort. Wenn du denkst, Wahnsinn, super, wie die Gemeinde momentan wächst, das ist so eine spannende Phase für uns, was sollst du machen? Predige das Wort. Wenn du denkst, na, die Gemeinde schläft ein, was passiert? Nichts bei uns. Die Lösung, predige das Wort. In jeder Situation predige das Wort, gib nicht auf. Und viertens, eine intelligente Verkündigung. Es ist seltsam, Vers 2, predige das Wort am Anfang und dann zum Schluss mit Lehre. Das kommt mir sehr seltsam vor. Predige das Wort mit Lehre, steht da in Vers 2. Ich nehme an, es bedeutet, wir sollten Dinge erklären. Wir sollten wirklich lehren mit dem Wort Gottes. Wir sollten das Gehirn wirklich einschalten, wenn wir mit der Bibel zu tun haben. Es geht nicht darum, dass wir Gefühle vermitteln. Die Gefühle kommen manchmal aus der Wahrheit heraus. Aber es geht nicht hauptsächlich um Gefühle. Es geht darum, dass wir eine Botschaft weitergeben und dass wir das erklären, dass wir das lehren. Und ich glaube, viele Leute, auch bei der Evangelisation, sie brauchen Lehre. Vor 20, 30, 40 Jahren, wenn man das Wort Gott verwendet hat, haben viele ungefähr gewusst, worum es geht, oder? Aber jetzt muss man lehren. Was ist Gott? Was heißt Gott? Ist alles Gott? Ist der Tisch Gott? Was sagt die Bibel darüber? Wer Gott ist? Wir müssen immer bereit sein zu lehren. Das heißt, eine intelligente Verkündigung. Ich meine nicht intellektuell, das braucht man am wenigsten, glaube ich, aber eine intelligente Verkündigung. Predige das Wort, sagt Paulus. Das ist der Auftrag. Und die zweite Frage, warum sollten wir das Wort predigen? Ich finde es herrlich, dass Paulus schon wieder Gründe gibt, warum Timotheus sich einsetzen soll und nicht aufgeben soll. Das ist wunderbar, dass die Gründe immer wieder da sind. Gott könnte uns einfach sagen, gehorcht. Aber er sagt, gehorcht. Und hier sind einige gute Gründe dafür. Grund Nummer 1, weil Jesus zurückkommen wird. Vers 1, weil Jesus zurückkommen wird. Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort. Jesus kommt zurück. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass du das Wort predigst, Timotheus. Eines Tages wird es zu spät sein für einige, die vor dir sitzen. Predige das Wort. Eines Tages wird es für dich zu spät sein. Eines Tages wirst du keine Predigt mehr halten können. Du wirst beim Herrn sein. Predige das Wort. Es kommt ein jüngstes Gericht und das sollte uns prägen, dass das jüngste Gericht kommt. Wenn du jetzt die Gelegenheit hast, das Wort zu predigen, ob im Gottesdienst oder zu zweit mit einem Freund oder mit einer Freundin, könnte es sein, dass das die letzte Gelegenheit ist. Jesus kommt zurück. Es kommt ein jüngstes Gericht. Vielleicht sitzt jemand heute im Gottesdienst zum letzten Mal. Er wird nächste Woche nicht mehr da sein. Und ich glaube, wenn wir wirklich darüber nachdenken, dass das uns prägen wird, oder? Ich kann nicht gleichgültig bleiben. Deswegen sollte ich das Wort predigen. Der zweite Grund, weil die Welt die Wahrheit ablehnt. Weil die Welt die Wahrheit ablehnt. Die Verse 3 bis 5. Die Menschen können die Wahrheit nicht aushalten, sagt Paulus. Vers 3, sie lehnen die Lehre ab. Die gesunde Lehre lehnen sie ab. Und stattdessen suchen sie sich Lehrer aus, die nach ihrem Geschmack sind, die ihnen nach dem Mund reden. Sie suchen sich Leute aus, die das sagen werden, was ihnen gefällt. Was ihnen Spaß macht. Ich finde das Bild mit den Ohren super. Ich suche mir genau die richtigen Leute aus, die mir das richtige Gefühl geben im Ohr. So sind wir Menschen. Und nicht nur die Nichtchristen, manchmal wir Christen. Wir lassen uns ablenken vom Evangelium, vom Wort, mit Streitfragen, mit Randfragen. Wir müssen aufpassen. Vers 4, sie lehnen die Wahrheit ab, sie wenden sich Fabeln zu, fruchtlose Spekulationen, die einfach Zeitvergeudung sind. Oft habe ich früher so gedacht, wenn Menschen nicht bereit sind, an das Evangelium zu glauben, dann glauben sie an nichts. Das glaube ich nicht mehr. Jetzt würde ich sagen, wenn Menschen nicht bereit sind, an das Evangelium zu glauben, dann glauben sie an alles. Dann sind sie bereit, an alles zu glauben. Schaut den Aberglauben an, oder? Die Leute sind bereit, an alles Mögliche zu glauben. Nur nicht an das Evangelium. Sie lehnen die Wahrheit ab. Vers 3, Vers 4. Und das ist ein Grund, warum Timotheus nicht aufgeben sollte mit dem Predigen. Ich könnte daraus schließen, ja, wenn die Leute das ablehnen, sollte ich lieber aufhören. Nein. Paulus sagt, mach weiter, gib nicht auf, predige das Wort. Und gerade in so einer Situation brauchen wir Vers 5. Sei nüchtern, Vers 5. Das heißt, behalte ein klares Urteil. Auch wenn falsche Betonungen auftauchen, lass dich nicht davon beeinflussen. Ertrage Leid, Vers 5. Vergiss nicht, Timotheus, du wirst für das Evangelium leiden müssen. Er lässt ihn das nicht vergessen, der Paulus. Tu das Werk eines Evangelisten, Vers 5. Jeder Christ ist ein Zeuge für Jesus. Aber einige Christen haben eine besondere Gabe, sie sind Evangelisten. Tu das Werk eines Evangelisten, Timotheus. Ich weiß nicht, heißt das, dass Timotheus diese Gabe hat? Ist er Evangelist? Dann meint Paulus, ja, also du hast diese Gabe, mach weiter. Oder vielleicht ist Timotheus kein Evangelist und er läuft die Gefahr, dass er das als Ausrede verwendet. Dass er nichts mehr mit Nichtchristen zu tun hat. Ich habe diese Gabe des Evangelisten nicht. Ich ziehe mich zurück. Vielleicht will Paulus ihm sagen, du darfst es nicht als Ausrede verwenden. Du bist auch ein Zeuge für Jesus Christus. Auch wenn du in diesem Bereich keine besondere Gabe hast, tu das Werk eines Evangelisten. Das ist ein Wort an jeden von uns. Setz dich für das Evangelium ein und vollbringe deinen Dienst, Vers 5. Mach nur weiter, erfülle den Auftrag, den Gott dir gegeben hat. Nicht aufgeben, weil Jesus bald zurückkommen wird, weil die Welt die Wahrheit ablehnt und jetzt der dritte Grund, weil Paulus bald sterben wird. Verse 6 bis 8. Und ich kann mir vorstellen, diese Verse sind für den Timotheus sehr schwer zum Lesen. Stell dir vor, wie er sich fühlt. Vers 6 bezieht sich auf die Gegenwart. Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Das ist kaum zukünftig, das ist jetzt. Es ist so bald. Vers 7 bezieht sich auf die Vergangenheit. Der Paulus schaut zurück und kann feststellen, wie der Herr ihm geholfen hat. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Es war ein Kampf. Es war nicht leicht. Ich habe kämpfen müssen. Und jetzt habe ich diesen Kampf schon hinter mir. Ich habe den Lauf vollendet. Es war anstrengend, dieser Lauf. Ich habe auf einige Sachen verzichten müssen. Aber jetzt ist dieser Wettkampf hinter mir. Ich habe den Glauben bewahrt. Ich bin der Wahrheit treu geblieben. Ich habe das schöne, anvertraute Gut bewahrt. Und jetzt brauche ich es nicht mehr zu bewahren, weil ich bald sterben werde. Du aber, du musst das Evangelium bewahren, Timotheus. Jetzt bist du dran. Ich bin bald weg. Jetzt bist du dran. einer Parallelstelle, die wunderbar ist. Apostelgeschichte 20, Vers 24. Ich lese das euch vor. Er hat das gesagt, Paulus, als er sich von den Ältesten in Ephesus verabschiedet hat. Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 24. Er sagt Folgendes. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende. Als er das gesagt hat, hat er seinen Lauf nicht vollendet. Damit ich meinen Lauf vollende. Aber jetzt, 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 7, ich habe den Lauf vollendet. Es wäre wunderbar, am Ende meines Lebens das sagen zu können, Vers 7. Ich habe den Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Und wenn der Wunsch in unserem Herzen da ist, das am Ende unseres Lebens sagen zu können, dann sollten wir das dem Herrn sagen. Herr, ich möchte jetzt in der Gegenwart so leben, so dass ich das am Ende meines Lebens sagen werde können. Vers 8 bezieht sich auf die Zukunft. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Nun wartet auf mich der Siegeskranz. Der Paulus freut sich auf die Zukunft. Der Siegeskranz. Er hat keine Angst vor dem jüngsten Gericht, weil der Richter gerecht ist. Steht da in Vers 8, der gerechte Richter. Der römische Kaiser ist nicht gerecht. Aber der Richter schlechthin, ist immer gerecht. Er wird mir diesen Siegeskranz zur Vergeltung geben, heißt es in Vers 8. Das ist nicht Rechtfertigung durch Werke. Ich lese als Erinnerung Kapitel 1, Vers 9 noch einmal vor. Kapitel 1, Vers 9. Er hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und nach der Gnade. Wenn ich wirklich gerettet bin, dann freue ich mich auf seine Wiederkunft. Wenn ich wirklich gerettet bin, dann freue ich mich darauf, dass Jesus zurückkommt. Dann freue ich mich darauf, dass ich eines Tages Jesus sehen werde. Darum geht's in Vers 8. Deswegen steht am Ende von Vers 8, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. Wir werden ihn sehen. Du wirst eines Tages denjenigen physisch sehen, der für dich gestorben ist. Stell dir vor, wie du dich fühlen wirst. Super, oder? Du wirst ihn anbeten. Du wirst ihn loben. Du wirst staunen. Er ist für mich gestorben. Du wirst ihn sehen und du wirst ihn in dem Augenblick gleich werden. Wir werden ihn sehen, wir werden den Richter sehen. Aber wir brauchen keine Angst zu haben, der Richter ist unser Freund. Der Richter ist für uns gestorben. Und ich kann mir vorstellen, dass Timotheus diese Verse liest und weint. Ich kann mir vorstellen, dass der Timotheus diese Verse liest und dem Herrn sagt, Herr, ich will mich einsetzen für dieses Evangelium. Es lohnt sich, für dieses Evangelium zu leiden. Es lohnt sich, dass ich mich einsetze. Ich kann mir vorstellen, dass Timotheus weint und diese Verse liest und dem Herrn sagt, meine Angst, das ist eh nicht wichtig. Was wichtig ist, dass ich dieses Wort predige. Was wichtig ist, dass ich diesen Dienst erfülle, vollende, den du mir gegeben hast.
Schauen wir uns die Verse 9 bis 22 an. Wenn die Verse 1 bis 8 bewegend sind, dann sind die Verse 9 bis 22 vielleicht noch bewegender. Zunächst die schreckliche Einsamkeit des Apostels. Verse 9 bis 13. Beeile dich, bald zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat, und ist nach Thessalonik gegangen, Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Lukas ist allein bei mir. Nimm Markus und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Tychikus aber habe ich nach Ephesus gesandt, den Mantel, den ich in Troas bei Carpus zurückließ, und die Bücher, besonders die Pergamente, bringe mit, wenn du kommst. Ich glaube, er ist einsam. Komm so bald wie möglich. Einige sind weg, einige aus guten Gründen. Ich habe sie weggeschickt, um gewisse Dienste zu erfüllen. Aber einige aus schlechten Gründen. Der Demas in Vers 10, er hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat und ist nach Thessalonik gegangen. Bring den Markus mit, Vers 11, das ist schön, oder? Wenn man zurückdenkt, wie es diese Auseinandersetzung gegeben hat zwischen Paulus und Barnabas, Ende von Apostelgeschichte 15, gerade darüber, ob Markus mitkommen sollte oder nicht. Aber jetzt ist Versöhnung da. Der Markus kann mir gute Dienste leisten. Bring ihn mit. Ich bin einsam. Bring den Mantel mit, sagt er. Ich bin froh, dass auch Apostel Fehler machen. Er hat seinen Mantel wahrscheinlich vergessen. Und er sagt, bring den Mantel mit. Es ist mir kalt. Ich bin einsam. Und ich stelle mir Paulus vor, allein, nur Lukas ist bei ihm, allein in seinem Gefängnis. Es ist ihm kalt, er ist einsam. Bring die Bücher und die Pergamente mit. Vers 13. Sind das Schriftrollen? Will er einen Teil der Bibel mithaben, so dass er den Herrn noch besser kennenlernen kann? Ich glaube, er hat den Appetit noch. Oder will er Briefe schreiben? Will er die letzten Wochen unbedingt ausnutzen, damit er andere Geschwister ermutigen kann? Es ist irrsinnig bewegend, oder? Er sagt nicht, es ist jetzt eh aus, in den nächsten 2 Wochen bin ich wahrscheinlich schon beim Herrn, dann mache ich nichts mehr. Er will den Herrn besser kennenlernen. Er will andere Geschwister ermutigen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Verse 19 bis 21 passen auch dazu. Grüße Priska und Aquila an das Haus des Onesiphorus. Erastus blieb in Korinth. Trophimus aber habe ich in Milet krank zurückgelassen. Beeile dich, vor dem Winter zu kommen. Ich brauche den Mantel vor dem Winter, aber ich brauche dich vor dem Winter. Komm bald. Und wir sollten uns nicht schämen, dass wir andere Menschen brauchen. Wir brauchen Freunde. Das haben wir schon gelesen. 1. Mose 2, 15 ist das. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Aber Adam hat Gott gehabt. Aber es war nicht genug. Klingt schrecklich, aber es ist wahr. Wir sind auch dazu geschaffen worden, Beziehungen untereinander zu haben. Wir brauchen einander. Wir sollten uns nicht schämen. Wir sollten uns nicht schämen zu sagen, ich bin einsam, ich brauche dich. Die schreckliche Einsamkeit. Zweitens, der große Widerstand. Ganz kurz, die Verse 14 und 15. Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Es ist schade, dass Martina und Herbert schon gefahren sind. Sie sind Herbert und Martina Schmied und sie haben einen Sohn, der Alexander heißt. Es hat nichts mit ihm zu tun. Der Alexander Schmidt ist gefährlich, sagt Paulus. Vers 15, ich warne dich. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Es war Widerstand. Und Paulus warnt den Timotheus vor diesem Alexander. Und wir haben das oft genug in diesem Brief gesehen, wenn wir wirklich für das Evangelium, für den Herrn leben wollen, werden wir sehr oft mit Widerstand zu tun haben. Es gehört dazu. Wir werden für das Evangelium leiden müssen. Und drittens in den Versen 16 bis 18 die erste Anhörung. Die erste Anhörung. Vers 16, bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich, es wurde ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht werde und alle, die aus den Nationen hören möchten. Und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hineinretten. In Vers 16 sind Einsamkeit und Widerstand zu sehen. Niemand ist mir beigestanden. Alle haben mich verlassen. Er hat sich sehr, sehr allein gefühlt. Gerade in dem Augenblick, wo der Widerstand da war. Aber er war nicht wirklich allein. Er hat die Gegenwart eines anderen Freundes gespürt. Vers 17. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Er hat die Gegenwart deines Freundes Jesus gespürt. Der Herr hat mich nicht im Stich gelassen. Die anderen schon, teilweise. Aber der Herr nicht, er war bei mir. Und was ist für Paulus das Allerschönste, dass er das überlebt hat? Vers 17 zum Schluss, ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Er hat das überlebt, das ist schon wunderbar. Aber etwas anderes ist noch schöner. Vers 17, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht werde und alle, die aus den Nationen hören möchten. Ich glaube, das Allerwichtigste für Paulus ist, bei dieser ersten Anhörung, es waren Heiden dabei. Es waren Leute dabei im Raum. Und er hat eine Predigt halten können. Das war das Allerschönste. Er hat nicht an sich selbst gedacht bei dieser Anhörung. Er hat gedacht, na Wahnsinn, ich kann die Situation ausnützen. Ich kann von Jesus reden. Ich kann das Wort predigen. Diese Priorität dieses Mannes, das ist erstaunlich, oder? Auch in dem Augenblick, wo es wirklich um Leben und Tod geht, denkt er an die anderen. Das ist sein größtes Anliegen, dass die Nationen von dieser guten Nachricht hören. Die erste Priorität ist nicht die eigene Bequemlichkeit, sondern Jesus Christus und die Botschaft über ihn. Und er ist der Zukunft sicher. Dieser Paulus. Vers 18, der Herr wird mich retten von jedem bösen Werk und mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Er wird mich sowieso retten. Er wird mich von dem Tod retten, bis er mich durch den Tod rettet. Und dann werde ich in sein ewiges himmlisches Reich kommen. Er ist der Zukunft sicher. Das heißt, dieses Kapitel ist nicht das letzte Kapitel für Paulus. Dieses Kapitel ist das erste Kapitel für Paulus. Es fängt erst jetzt an für Paulus. Er genießt jetzt die Gegenwart seines Herrn. Ohne Leid, ohne Widerstand. Er ist beim Herrn. Und heute, obwohl wir jetzt das letzte Kapitel in diesem Brief lesen, ist es nicht das letzte Kapitel für uns. Wir haben ein Leben vor uns, genauso wie Timotheus sein Leben vor sich gehabt hat. Und wir dürfen Entscheidungen treffen. Wie will ich jetzt leben? in den Jahren, die ich jetzt noch habe, vor meinem Tod oder bevor der Herr wiederkommt? Was werden meine Prioritäten sein? Werde ich das Evangelium bewahren? Werde ich bereit sein, für das Evangelium zu leiden? Werde ich in dem bleiben, was ich gelernt habe? Werde ich das Wort predigen? Das ist nicht das letzte Kapitel für uns. Paulus ist treu gewesen und Timotheus muss treu sein. Und nicht nur Timotheus, wir auch. Zum Schluss noch zwei Prioritäten. Vers 22 Gebet. Vers 22 Gebet. Der Herr Jesus Christus sei mit deinem Geist. Die Gnade sei mit euch. Der Herr Jesus sei mit deinem Geist. Er war bei mir bei der ersten Anhörung, Vers 17. Und ich bete für dich, Timotheus, dass du die Gegenwart des Herrn spürst in deinem Leben. Er ist sowieso immer bei dir. Aber ich bete für dich, dass du seine Gegenwart spürst. Und dann betet er, die Gnade sei mit euch. Interessantes letzte Wort, oder? Nicht die Gnade sei mit dir, sondern die Gnade sei mit euch. Das setzt voraus, dieser Brief ist nicht nur an Timotheus gerichtet, sondern an die ganze Gemeinde. Und nicht nur an die ganze Gemeinde in Ephesus, sondern auch an die ganze Gemeinde in Österreich. Sondern auch an uns. Das ist Wort Gottes. Das ist ein Brief eines Apostels. Die Gnade sei mit euch. Und das können wir füreinander beten. Wenn wir jetzt zurück in den Alltag gehen, zurück zu unseren Gemeinden gehen, dann brauchen wir Gebet. Wir brauchen die Gnade des Herrn. Vers 18, die andere Priorität, am Ende des Verses, ihm sei die Herrlichkeit in aller Ewigkeit. Ihm sei die Ehre in aller Ewigkeit. Das Ziel schlechthin, das Paulus hat, ist, dass Jesus die Ehre kriegt. Er will nicht, dass man Paulus lobt. Er will, dass man Jesus lobt. Ihm sei die Herrlichkeit. Paulus hat Gnade von Jesus bekommen und jetzt will er Jesus die Ehre geben. Und ich finde diese Kombination super. Das sollte die Einstellung eines wachsenden Christen sein, einer wachsenden Gemeinde. Ich habe Gnade von Jesus bekommen und jetzt will ich Jesus die Ehre geben. Und wenn das mein Motto ist für mein ganzes Leben, während der Jahre, die noch vor mir sind, wenn das mein Motto ist, dann werde ich ein Christ sein, den Gott verwenden kann und der Freude hat mit Gott. Ich möchte beten.